The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Nini Stadelmann. Ich begrüße die Sängerin und Schauspielerin Nini Stadelmann in meiner Sendung. Liebe Nini, herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ich bei dir sein kann.
Jetzt habe ich gerade gemerkt, ich duze dich. Haben wir uns nicht vorher gesiezt?
Egal. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Jetzt, wo ich das Gesicht dabei habe, dann duze ich dich.
Na gut. Also, du bist tatsächlich mein erster österreichischer Gast. Sage ich nochmal, das ist also für mich, ich finde das ja, weil ich bin ja noch so oldschool, so wie wenn man früher Wetten, dass geschaut hat, dann hat man gesagt, wir grüßen auch Österreich und die Schweiz.
Ja.
Und aus der Schweiz hatte ich schon zwei Gäste, aber jetzt Österreich, dachte erst der Axel Herrig, durch den bin ich auch auf dich gekommen, Sänger, dachte ich erst, er ist Österreicher, aber ist er gar nicht.
Nur ja, ich glaube auch immer, er ist Österreicher, aber ich weiß seit 20 Jahren, dass er ja in der Nähe von Trier her ist, ne?
Ja, genau.
Ja. Aber ja. Er spricht so österreichisch.
So ein bisschen, gell?
Und kennengelernt habe ich ihn ja über Falco meets Amadeus. Das haben wir im Jahr 2000 gespielt und da war er ja so österreichisch, dass ich ihn immer nach Österreich gegeben habe.
Was war denn deine Rolle dort bei diesem?
Also das war mein zweites Engagement nach der Ausbildung und da habe ich im Ensemble getanzt und habe die zweite Besetzung für eine der drei Frauenrollen gemacht. Das war damals war meine Kollegin Franziska Becker die Erstbesetzung und ich habe für sie sozusagen gecovert, weil das waren ja 6 Shows über ein Jahr und dann ist es natürlich, ist die Erstbesetzung mal krank oder auf Urlaub oder so und dann ist das immer doppelt besetzt.
Okay. Du bist ja sehr, also wenn man das so liest und so, das ist ja bei dir schon so ein sehr klassischer Weg. Also hast früh irgendwie auch angefangen zum Beispiel Geige zu spielen und Klavier und so, gell? Du kommst auch so latent aus so einer Familie, gell?
Genau, latent insofern, dass mein Vater ist Steuerberater, der hat damit nicht so viel zu tun. Er macht aber wahnsinnig viel Heurigenmusik und jetzt auch immer noch im hohen Alter von 84. Und meine Mutter, die ist sehr früh gestorben, die war Komponistin und Kirchenmusikerin. Und hatte in Wien, in St. Anna Baumgarten, hatte sie eine Kirche sozusagen, da war sie die Organistin und hat dann Chöre geleitet und da sehr viel aufgebaut. Und deswegen hat sie uns wahnsinnig musisch erzogen. Also ich habe eben 3 Klavier, Geige und Flöte gelernt, wobei ich dann am Ende bei der Flöte hängen geblieben bin, weil es irgendwann zu viel war mit 3 Instrumenten. Tatsächlich war ich dann auch ständig zu faul, den Bassschlüssel zu lernen fürs Klavier, was mir heute sehr leid tut. Aber bei der Flöte ging es dann schon besser und meine Mutter hat uns ermöglicht, immer mit ihr Kirchenkonzerte zu machen. Und wir sind dann früher über die Lande gefahren, haben unseren Urlaub damit finanziert, Kirchenkonzerte zu machen. Und meine Schwester hat dann Geige gespielt, ich Flöte und meine Mutter war an der Orgel. Ja.
Okay. Und deine Schwester, macht die das heute auch beruflich?
Nicht beruflich, aber sie spielt Geige in einem Orchester, hobbymäßig. Okay. Die ist jetzt in einer Werbeagentur tätig mit ihrem Mann, die leitet eine Werbeagentur in Wien.
Das heißt, damals, als du klein warst, gab es wie keinen anderen Weg für dich? Also das war auch das, was du unbedingt machen wolltest?
Also es war so, dass ich echt schon, ich weiß noch, im Kindergarten bin ich schon so auf der Schaukel gesessen und habe Operettenlieder gesungen. Das war natürlich in Wien ganz groß damals. Wir waren immer in der Volksoper, haben uns Operetten angeschaut. Und dann habe ich das immer nachgespielt, schon im Kindergarten. Und eigentlich war durch meine Mutter so der Weg in die Querflöte gegeben, dass ich dann hauptberuflich Querflötistin werde. Und stand ich mit meiner Mutter mal so in der Volksoper und wir haben in den Orchestergraben geschaut und sie sagte so, na, möchtest du da mal sitzen, da in der Querflöte, in so einem Orchester sein? Und dann habe ich so raufgeschaut und dachte, ich möchte eigentlich lieber auf der Bühne da oben sein und dann tanzen in so schönen Kostümen. Und also, ja, was war ich da, vielleicht 8 oder so. Und und ich sag sicher auch dadurch, meine Mutter starb leider an Krebs, als ich 15 war. Und dann habe ich mir so meinen Weg selber erobert auf die Bühne und bin dann weg von der Querflöte. Allerdings hat mir diese klassische Ausbildung und dieser Background hat mir auch für meinen Beruf wahnsinnig geholfen.
Jetzt sind wir ja so ein bisschen auch eine Generation so in dieser Zeit, so, also bist du in Mitte der 70er geboren und ist diese, jetzt was du so erzählt hast, so mit, sagen wir mal, das war ganz groß, vielleicht auch damals in Österreich oder in Wien, du kommst ja aus Wien, du bist in Wien geboren,
genau,
ne? Du bist
Wienerin. Ja, genau, ich bin in Wien geboren,
Ist das generell in Österreich zu der Zeit oder auch vielleicht generell auch danach einfach wie populärer noch gewesen als vielleicht in Deutschland im Vergleich?
Operette?
Die zum Beispiel, ja, die Operette und so ein bisschen dieses, so ein Kunstverständnis und weil jetzt bei uns ist jetzt Theater, ich weiß nicht, damals, ich habe das Gefühl auch, das hat sich jetzt nicht so großartig verändert, das ist immer für so ein gewisses Klientel, auch immer erst ab so einem gewissen Alter hat man das Gefühl. Ist das in Österreich mehr in der Gesellschaft integriert?
Also mittlerweile, ich dachte immer irgendwie nicht, aber mittlerweile, wenn ich auch mit vielen deutschen Kolleginnen spreche, habe ich schon das Gefühl, dass in Wien damals oder so wie ich aufgewachsen bin, gut bürgerlich, da gehört der Theater einfach dazu. Mhm. Und da, also natürlich war meine Mutter ja sehr in der klassischen Musik. Bei uns lief jeden Sonntag neben dem Staubsauger und der Trockenhaube meiner Mutter lief dann Bach und Sissi Kraner und Kreisler und die Operetten, also alles querbeet, aber auch eben viel Bach und Beethoven und Mozart. Und ich habe das irgendwie mit der Muttermilch eingesogen. Und eigentlich Operetten waren schon sehr populär damals. Ich kann allerdings nicht beurteilen, wie das jetzt in der jetzigen Generation ist.
Naja. Ja, genau, ja. So ein bisschen habe ich mir das auch gedacht. Das ist ja auch interessant. Das ist ja fast wie so ein Paralleluniversum. Also man ist ja dann so drin in dieser Welt. Und das habe ich mir auch überlegt, wenn man liest, so zum Beispiel, du bist Tourneeschauspielerin. Also so, und dann bist du eigentlich ja auch dauernd unterwegs. Dann habe ich mir schon so beim Lesen überlegt, wie ist denn dann, also wie ist, kennst du diesen Alltag eigentlich? Also kennst du so, oder reizt dich der Alltag überhaupt noch, dass du einfach ganz normal immer am gleichen Ort wach wirst zum Beispiel und dann sagst, ja, ich muss noch einkaufen gehen und so. Reizt dich das oder ist das auch so, wo du sagst, ich bin auch froh, dass ich mich bewusst dafür, dagegen entschieden habe und zum Beispiel auch auf Tournee bin?
Ja, also bei mir ist es schon so, zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust, ne? So ist es schon, weil einerseits ich habe Familie, ich habe zwei Kinder und manchmal leide ich wie ein Hund drunter, unterwegs zu sein und dann mein Sohn ist jetzt 12, den habe ich so viel mitgeschleppt, zwar jetzt nicht auf Tournee, aber dann, wenn ich mal wusste, ich spiele jetzt 4 Wochen da, 6 Wochen dort, der hat natürlich dann auch ganz viele Orte in Deutschland kennengelernt schon, aber das war schon auch alles ein großes Opfer, sage ich jetzt mal so. Und andererseits, wenn ich dann längere Phasen habe, wo ich nur zu Hause bin und die Kinder habe und diese Art von Alltag lebe, dann bin ich so nach 2-3 Monaten, freue ich mich, wenn ich dann mal wieder unterwegs bin. Also ich liebe das schon, in andere Städte zu gehen, neue Theater kennenzulernen. Ich stehe total drauf, immer mit neuen Regisseuren zu arbeiten und sich da immer auch weiterzuentwickeln. Also das möchte ich nicht missen wollen. Und selbst jetzt nach 25 Jahren auf der Bühne.
Mhm. Warum bist du eigentlich auch so präsent in Deutschland? Ist das wie normal für dann aus Österreich, wenn man aus Österreich kommt, dass man eher sagt so, ich konzentriere mich mehr auf den deutschsprachigen Raum oder also machen das alle Österreicher so? Oder?
Nein, tatsächlich, also auch mittlerweile merke ich in der jüngeren Generation, dass da ganz viele auch sagen, nein, ich möchte in Österreich bleiben, ich will auch gar nicht nach Deutschland. Ich finde auch, dass Deutschland ja kulturell wahnsinnig viel eingestampft hat und sehr viel Geld wurde den Theatern abgezogen und es wird nicht mehr so in der Form subventioniert. Es ist und da habe ich auch das Gefühl, dass in Österreich dieses Verständnis, wir gehen in ein Theater und wir haben in unserem Gemeindeskreis oder in unserer Gemeinde oder in jeder Großstadt ist noch ein Theater, das eigentlich ganz gut aufgestellt ist finanziell. Das hat sich für mich in den letzten 25 Jahren schon auch Richtung Österreich dann sozusagen, ja, ist so Richtung Österreich geflossen, dass ich gemerkt habe, irgendwie in Österreich sind sie noch besser aufgestellt, was die Theater betrifft. Bei mir war das der Weg, es hat sich halt alles so ergeben. Ich bin nach Berlin gekommen, das war mein erstes Engagement, Chicago, am Berliner Theater des Westens. Und dann hat mir Berlin so wahnsinnig gut gefallen und dann wollte ich erstmal meine Base in Berlin haben und dadurch haben sich einfach in Deutschland die Engagements ergeben. Und durch die Regisseure, die haben mich dann in die Schweiz geholt, weil sie was in Basel gemacht haben oder dann in St. Gallen gemacht haben. Und irgendwie hat sich da Österreich dann einfach nicht so ergeben. Und mittlerweile ist es wieder so, dass ich denke, eigentlich könnte ich jetzt auch wieder mal in Österreich ein bisschen Fuß fassen, weil ich kaum in Österreich gespielt habe.
Ah ja, okay. Nee, ist ja interessant. Ist ja, ich meine, ist ja auch je nachdem, das ist ja in dieser Szene, deswegen meine ich das vorhin auch so, dass dieses... Also wie Paralleluniversum, ja, da tickt ja wahrscheinlich die Uhr auch ganz anders. Deswegen, das muss man ja erstmal so verstehen, wie das funktioniert, weißt du? Also wie konzentrieren sich die Leute mehr auf generell den deutschsprachigen Raum und sagen, okay, Deutschland, Österreich, Schweiz interessiert mich oder wie. Mhm. Also wie funktioniert das eigentlich, weißt du so? Das weiß man, wenn man nicht so drinne steckt, weiß man das, glaube ich, gar nicht.
Ja gut, es funktioniert halt, sagen wir mal so, zum Beispiel Ja, bei mir ist es so, ich möchte entweder mit einem tollen Regisseur arbeiten oder ich möchte an einem tollen großen Haus arbeiten oder ich möchte eine richtig tolle Rolle spielen. Das sind so drei Faktoren, ne? Und wenn dann das Geld noch stimmt, ist es irgendwie cool. Aber das ist meistens ist bei mir das Geld so ein bisschen, die Wirtschaftlichkeit ein bisschen zweitrangig gegenüber der Kunst. Und es hat sich halt so ergeben, eine meiner Lieblingsregisseurinnen, Melissa King, die hat dann nun mal in St. Gallen ein Stück gemacht und hat dafür dann werden solche Auditions ausgeschrieben oder man wird angeschrieben, möchtest du zum Vorsingen kommen? Und da kommen dann irgendwie 500 Leute hin und dann wird man genommen oder nicht. Und wenn das dann ein großes Haus ist und die Regisseurin hat gestimmt, habe ich natürlich sofort gesagt, mache ich. Und dann ist es so, dass man dann so eine 6-wöchige Probenzeit hat in zum Beispiel eben St. Gallen und dann hat man eine schöne Theaterwohnung und dann hat man meistens Kollegen, mit denen man schon in anderen Stücken gespielt hat, in einer ganz anderen Stadt. Und dann probt man 6 Wochen, dann kommt die Premiere raus und an den Stadt- und Staatstheatern spielst du dann vielleicht so 16 bis 18 Mal innerhalb eines Jahres. Und dann hast du ja so 3-4 Termine im Monat und fährst immer nur zu den Vorstellungen hin und dann wieder zurück. Und dann ergeben sich daraus die nächsten Engagements. Und das nächste ist vielleicht dann in Basel. Oder dieses Stück wird dann nochmal in einer Verlängerung gespielt. Weil in den Stadt- und Staatstheatern haben die ja ein großes Repertoire an Schauspiel, an Oper, an Ballett und an Musical. Und die Musical-Leute sind immer zu Gast. Also man kann nur in 2 Theatern im deutschsprachigen Raum, das ist am Landestheater in Linz, da kann man eine Festanstellung als Musicaldarsteller haben oder im Theater in Niedersachsen, in Hildesheim. Und diese Sachen zum Beispiel kamen dann für mich irgendwann nicht mehr in Frage, als ich Kinder bekommen habe, weil ich wollte dann nicht ein komplettes Jahr fest an einem Theater sein, das nicht in Berlin ist.
Ja, klar.
Ja. Also da hat sich dann schon viel verändert, auch mit den Kindern.
Warst du denn von Anfang an sehr erfolgreich, als du zum Beispiel nach Berlin gekommen bist? Also hat sich das sehr schnell für dich, haben sich sehr schnell Türen für dich geöffnet?
Ich fand ja, das habe ich ja auch so geliebt an Berlin, ist diese Anonymität. Ne? Also ich habe... Mein erstes Engagement nach der Schule war in Chicago und ich wollte auch in meiner Ausbildung nichts anderes machen, als bei Chicago dabei sein. Und deswegen war das für mich persönlich der größte Erfolg, den ich damals mit 22 haben konnte, dass ich da genommen wurde. Und es war so, dass die auch nur nachbesetzt haben. Die haben nur 2 Positionen gesucht damals. Und das war für mich ein toller Einstieg und das würde ich jetzt auch für mich als großen Erfolg verbuchen. Weil das ja auch immer so ein bisschen... individuell, was ist Erfolg? Ne? Ist es irgendwie viel Geld für eine Rolle bekommen oder ist das Ruhm nach außen? Oder ja, und dann bin ich schon so meinen Weg gegangen und manchmal denke ich, oh, er hätte ja vielleicht an der einen oder anderen Ecke auch erfolgreicher sein können. Und ich habe auch viele Rollen nicht bekommen, die ich gerne gespielt hätte bei den Vorsingen, weil einfach andere Leute genommen wurden. Und aber grundsätzlich blicke ich jetzt auf meine 25 Jahre zurück und bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Karriere.
Aber kannst du dir heute das mehr alles aussuchen, was du spielen möchtest?
Jein, also es funktionieren sehr viele Sachen die ich toll finde, und große Rollen, die passieren und dann große Häuser, das passiert immer noch. Ich finde aber auch, dass der Markt schwieriger geworden ist, weil gerade in Deutschland die Theater nicht mehr so viele Subventionen bekommen. Und also ich habe auch Erlebnisse gehabt, dass ich, da war ich in Basel am Theater, das ist auch ein wunderschönes, großes Theater, vergleichbar mit einem Staatstheater. Und dann hat der Intendant zu mir gesagt so, ja, Frau Stadelmann, was wollen Sie denn gern für ein Stück spielen und wir machen das. Und dann habe ich gesagt, ja, Anything Goes, ich möchte immer Reno Sweeney in Anything Goes spielen. Und dann hat er so gesagt, ja, ja, schauen wir mal. Und einen Monat später hieß es, ach, uns ist der Gastetat gestrichen worden ein Stück weit, wir machen jetzt My Fair Lady und besetzen das vom Haus. Und das habe ich immer wieder gehört, solche Sachen. Ja, ja. Also ich weiß, manchen Kolleginnen, die haben dann, ja, ein Vergleich mit Kolleginnen ist eigentlich sowieso ein Quatsch, weil jeder ist in einer sehr individuellen Position, aber ich blicke schon auch auf Kolleginnen und denke mir, oh, die spielen immer große Sachen, die sind immer an den Staatstheatern und eine Rolle jagt die andere. Und dann weiß ich aber für mich selber, wäre das Opfer, so viel von den Kindern weg zu sein, dann doch zu groß. Also es war sicher ein Einschnitt bei mir vor 12 Jahren, als ich meinen Sohn bekommen habe, dass ich gesagt habe, ich möchte 2, 3 richtig tolle Stücke im Jahr machen und alles, was darüber hinausgeht, ist als Opfer dann doch zu groß. Also ich will nicht in 10 Jahren dastehen und sagen, ich habe 2 Kinder, die irgendwie ständig nur ihre Mama vermisst haben. Das,
ja, okay. Aber von
das ist es mir irgendwie dann nicht wert.
Von dem Beispiel, was du jetzt erzählt hast, ist das, bedeutet das, man ist sehr, also derjenige, der Intendant oder wer auch immer, der ist dann voller Feuer erstmal, ja, und sagt ja, so, jetzt los, und dann holt ihn der Alltag ein. Dann sagt er, okay, ja, ich habe keine Kohle. Oder
ja,
was.
Also dass dieses, wir haben keine Kohle, das höre ich einfach sehr, sehr oft. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, vielleicht ist es auch, dass man dann doch auch auf die jüngere Generation zurückgreift, die jetzt aus den Schulen kommen und so wie ich früher auch war, die sind froh, dass sie überhaupt den Einstieg ins Business bekommen. Und dann greift man schon schnell mal darauf zurück, weil sie einfach billiger sind oder weil sie auch ja, ich weiß nicht. Oder weil man denkt, sie sind billiger. Manchmal ist es ja auch so, ne, dass man eigentlich dann doch sowieso auch für das Geld arbeiten würde, weil die Rolle so toll ist und man die unbedingt machen möchte. Also ja, es ist schon mal so, nach wie vor. Also auch nach 25 Jahren. Und es kommen aber auch viele Rollen auf mich zu. Also es ist schon so, dass Regisseure mich anrufen und sagen, schau, ich habe dieses und dieses Projekt an dem Theater, ich darf einen Gast mitnehmen und möchtest du das spielen? Das passiert schon auch.
Ja, ich denke mir auch, dass man mit der Zeit lernt, also es ist ja auch wahrscheinlich so eine Szene, oder? Im Großen und Ganzen,
ja,
irgendwann lernt,
ja, ja,
man kennt sich wahrscheinlich dann auch.
Ja, ja, total. Ja. Und ich meine, auch da ist es immer wieder, dass man immer wieder vorsingen gehen muss, weil, ich meine, mir ist es auch passiert, das war ein Märchen im Grand Hotel am Staatstheater Mainz. Da wurde ich angerufen, ob ich schnell zu einer Audition kommen könnte, weil die Kollegin vom Haus, die das hätte spielen sollen, die ist erkrankt und kann die ganze Produktion nicht machen. Und in 3 Tagen beginnen die Proben für 6 Wochen. Ja. Und dann, also haben sie auf mich zurückgegriffen, weil ich die Dramaturgin kannte aus einem anderen Theater und die hat mich vorgeschlagen. Und dann hieß es aber auch, ja, das Regie-Team, das waren Leonard Koppelmann und Peter Jordan, die kennen dich noch nicht, es wäre cool. Und der musikalische Leiter am Haus kennt dich nicht, kannst du kurz kommen und vorsingen. Dann hatte ich vorgesungen, hat sofort geklappt und es war ein ganz, ganz tolles Engagement. Aber da muss man dann auch eben nach 3 Tagen seine Koffer gleich packen, hinfahren, proben, schnell die Kinder organisieren.
Naja, okay.
Und dann ist man 6 Wochen in Mainz erstmal am Stück.
Naja, okay. Ne?
Also so flexibel muss man sein. Und das ist aber auch etwas, was ich so toll finde, weil man in diesem Beruf halt in so einen richtigen Alltagstrott bin ich eigentlich noch nie verfallen.
Ja, ja, also ich glaube, dafür muss man natürlich auch ein bisschen der Typ sein. So, das muss man auch irgendwie umarmen, glaube ich, so ein Leben.
Ja.
Gell? Das können wir schon vorstellen. Ich habe gerade so überlegt, wie eigentlich, bevor es mit Film so richtig losging und Film Stars produziert hat, waren doch eigentlich früher Leute auf der Bühne auch Stars, oder?
Also ja, das glaube ich auch so ein bisschen, weil ich Na gut, ich meine, als ich klein war und dann waren die großen Susi Nicoletti und Josef Meinrad und die man sich halt so angeschaut hat, wobei da wurden ja auch ganz viele Theaterinszenierungen im Fernsehen übertragen.
Ja, stimmt.
Dann haben die aber auch Film gemacht damals, ne? Aber ich glaube schon, dieses unsere wahnsinnige Schnelllebigkeit der Welt, wo ich irgendwann mal dastehe und sage, ja, was ist denn jetzt überhaupt Ruhm und Bekanntheitsgrad? Und also ich finde, das hat man sehr, sehr wenig, oder ich habe das überhaupt nicht in der Hand, weil ich, also Film mache ich nicht, das hat sich irgendwie nicht ergeben, tatsächlich hat es mich auch nie so interessiert. Und dann waren immer wieder regelmäßig die Theaterengagements und die Anfragen da, dass sich dieser Umschwung in den Film gar nicht für mich ergeben hat. Und ich habe jetzt aber schon auch manchmal das Gefühl, weil man keine Filmpräsenz hat, deswegen wird man auch für einige Sachen nicht engagiert.
Hm.
Weil die Leute Angst haben, den Laden nicht vollzukriegen. Ne?
Ja, ja, klar, aber es gibt ja, also natürlich gibt es auch kleine Theater, die ich kenne jemanden in, weiß gar nicht mehr, wo es war, der ein kleines Theater führt, der natürlich sagt dann, wenn ich Leute auf die Bühne hole, die müssen dann vielleicht gar nicht so super Schauspieler sein, aber wenn die so einen gewissen Namen haben in den Medien, dann zieht das natürlich total.
Ja, ja. Klar.
So, also ist dann immer die Frage, ob du da mit der Inszenierung am Ende zufrieden bist, aber darum geht es gar nicht so sehr, weil du hast volles Haus, ja.
Ja, ja, und ich glaube schon auch ein bisschen, dass beides irgendwie wichtig ist, weil mir ist total klar, dass für die Häuser total wichtig ist, auch den Laden voll zu haben. Und wenn du halt nur unbekannte Leute hast, wobei die können wahnsinnig tolle Schauspieler sein, dann ist es zwar für den Schauspieler selber halt eben nicht so geil, ja, weil man wird dann nicht genommen, weil man den Namen nicht hat. Und vielleicht ist dann das Endergebnis, dass ein Filmschauspieler, wobei ich auch nicht weiß, viele spielen ja auch wirklich ganz, ganz toll Theater, ja, und dann bringt er auch noch selber Leute, dann ist es natürlich fürs Haus ganz toll, ist ja klar.
Ja, oder jemand ist eben davon abhängig, weil es sein eigener Laden ist. Er hat vielleicht auch da in dem Fall, der hat da auch gar keine Subventionen und so, keine staatlichen,
genau.
Muss er alles selber, dann muss er halt irgendwie gucken, wo er bleibt.
Mhm.
Und dann natürlich, also, aber wenn man natürlich so überlegt, also in Amerika, in New York oder so, irgendwie am Broadway, wenn es dann heißt, ja, da ist irgendwie, keine Ahnung, da spielt in zwei Monaten.
Ja, Glenn Close spielt am Broadway.
Ja, genau, genau, sowas halt, ja.
Ja.
Al Pacino macht jetzt das und das oder was auch immer. Und dann denkst du so, boah, das ist ja geil, das muss ich mir unbedingt an. Also,
ja.
So, das natürlich zieht das auch ein bisschen, ja.
Ja, klar.
Also, das ist spannend, ja. Aber
ja,
ich, was ich halt meine, ist so, ich finde es natürlich trotzdem interessant oder überlege, gab es so eine Zeit, wo dann irgendwie rein theoretisch in Leuchtschrift stand, dann jetzt in einem Paralleluniversum Stadelmann ganz groß am Theater und dann sind die Leute, oh, da, das die ganz, die heute tritt sie auf, das erste Mal Premiere und dann sind dann alle dahin gepilgert, weißt du?
Ja, das so wäre auch geil, wenn das jetzt so stattfinden würde.
Ja, ja, ja. Aber sowas wäre ja toll eigentlich. Also eigentlich.
Ja, das wäre total toll. Ja, na klar.
Eigentlich braucht so, das Theater braucht ja eigentlich sowas, dass man da wirklich so eigentlich muss das Theater ja viel mehr Stars produzieren, oder? Dass man eigentlich.
Ja, das ist ja auch so eine Geschichte, ne? Weil zum Beispiel hat Helmut Baumann, die Ära Helmut Baumann, an der ich gerade vorbeigeschrammt bin, weil ich noch in der Ausbildung war, als er das Theater des Westens in Berlin noch hatte. Der hatte in den 70er, 80er, 90er Jahren das Theater des Westens geleitet und hat das Musical nach Deutschland gebracht, hat die ganzen Sachen von Broadway übersetzt und er hatte ein festes Ensemble, da waren Kusch Jung und Silvia Wintergrün, Ute Lemper hat da auch gespielt, ja. Und da sind viele, die jetzt auch immer noch im Business sind, die waren das feste Ensemble und die Leute sind ins Theater des Westens gegangen, weil Helmut Baumann inszeniert hat und weil seine Leute auf der Bühne waren. Die haben 3 Monate gespielt, währenddessen haben sie schon das nächste Stück geprobt und die haben wirklich Theatergeschichte geschrieben.
Mhm.
Und ich kam ja ans Theater des Westens, als Helmut Baumann gerade seine Ära abgewickelt hat, weil er dann auch gesagt hat, jetzt ist nochmal Gelder gestrichen worden und dann hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr. So kenne ich die Geschichte. Und da gingen die Leute ins Theater, weil sie sich ihre Stars anschauen wollten. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und dann weiß ich noch, dass die Stage Entertainment, heißt der jetzt, damals Stage Holding, die, also und ursprünglich mal Stella Entertainment, glaube ich, die haben mit Joop van der Ende viele Theater gekauft, diese großen Sachen wie in Essen das Kolosseum und das Operettenhaus in Hamburg. Und die haben gesagt, wir wollen die Werbekampagne nur über die Stücke machen, damit auch die Schauspieler mal nicht zu erfolgreich werden, damit wir auch auf die verzichten können. Und dadurch, glaube ich, hat das Konzept auch keinen Erfolg gehabt, weil man hat überhaupt nicht gewusst, wer spielt da, wen sehe ich da. Es war alles halt total austauschbar.
Ja, okay.
Und dadurch hat sich das so ein bisschen, weil die wollten sich sozusagen nicht von Schauspielern, die dann im zweiten, dritten Jahr sind und vielleicht auch mehr Geld jetzt haben wollen, weil sie ja wissen, die Leute kommen wegen mir, haben sie das sozusagen eingestampft, dass man die Namen überhaupt präsent gehabt hat, die Schauspielernamen. Und damit ist es auch so ein bisschen runtergegangen. Insofern finde ich es ja gar nicht so schlecht, dass jetzt sowas wie ein Kudamm-Theater sagt, wir setzen auf Stars und wir setzen wieder auf Namen und die Leute kommen ins Theater, weil sie den und den Star sehen wollen. Ich bin keiner von diesen Stars, weil ich im Theater nicht, also im Film nicht präsent bin. Aber insofern ist teilweise diese Entwicklung, dass die Leute ins Theater gehen, weil sie den Menschen und den Schauspieler sehen wollen, finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache.
Ich glaube wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht Film als Vitamin B wie haben möchte, damit man präsent sein kann im Theater, muss man wahrscheinlich im Theater selber eine sehr, keine Ahnung, etwas sehr Provokantes machen oder irgendwas, dass man diese Aufmerksamkeit ja irgendwie bekommt. Also dass man sagt, da ist ein Stück passiert, das ist unglaublich. Da die Stadelmann macht da doppelt Salto die ganze Zeit und alles Mögliche, das musst du dir angucken. Also ich glaube, nur so irgendwie funktioniert es dann wahrscheinlich. Ja,
und ich glaube tatsächlich, dass dieses Wirkliche, was man jetzt vielleicht der Otto-Normalverbraucher als Berühmtsein definiert, ist halt auch für mich die Frage, was ist das? Ja, weil es ist alles wahnsinnig kurzlebig geworden in unserer digitalisierten Welt. Also wir wissen ja selber, wie schnell dann irgendwie jemand mal so kurz ein Star ist, der hochgepusht ist und dann spielt er und dann ist er gleich plötzlich wieder weg vom Fenster, aus welchen Gründen jetzt auch immer oder weil wer neuer nachkommt. Und da denke ich schon, dass ich mir im Theater in der Szene einen guten Ruf, einen stabilen guten Ruf erarbeitet habe. Also ich habe den Eindruck, man engagiert mich gerne für Rollen, die eine große Verantwortung tragen auf der Bühne. Und was ich auch einfach für mich immer schon machen wollte, waren eben auch Soloprogramme und eigene Abende und vielleicht nicht unbedingt, um ein Riesenpublikum damit zu erreichen, sondern weil mir das künstlerisch einfach wahnsinnig viel gibt.
Ja, ja, natürlich. Das spielt natürlich auch eine große Rolle, das verstehe ich. Aber ich denke natürlich, also klar, die digitalen Zeiten und so dieser Überfluss, aber auf der anderen Seite habe ich ja manchmal schon das Gefühl, so diese auch die Abkehr vom Überfluss. Also dass man dann manchmal ist es einem dann vielleicht auch alles zu viel und man sucht vielleicht wieder nach simpleren Sachen.
Ja.
Ja, also das heißt jetzt nicht, dass ein Theaterstück simpel sein muss, aber du weißt so ein bisschen.
Nein, ich weiß, was mehr noch eine Unplugged-Sache so ein
ja,
bisschen.
Oder was,
ne?
Echt, ja, oder was Echteres vielleicht, ja so, sage ich mal. Ja. Und ich meine, da ist natürlich auch immer dann die Frage, darüber habe ich auch schon öfter mal philosophiert, wie ist eigentlich das Publikum dann letzten Endes aufgestellt? Also, weißt du, wir haben, das erzähle ich immer ganz gerne, ich bin hier in Darmstadt, ich weiß nicht, ob du diesen Ort schon mal jemals gehört hast, also das ist bei Frankfurt.
Ja, wir auch haben, übers Theater, ja, es gibt doch ein Theater in Darmstadt.
Genau, es gibt ein Staatstheater hier.
Genau.
Und da ist aber, also ich kenne ein paar Leute aus dem Theater und da ist das Publikum, was die mir erzählen halt, ist ja erst ab 60 plus so, ja. Mhm. Und das ändert sich auch nicht, das ist auch immer so ein Kreis. Die haben auch so eine Dauerkarte und die gucken sich eigentlich auch alles an, was da läuft, ist im Grunde egal, was da läuft. Also so hat man das Gefühl und das ist natürlich auch, wo man so denkt, ja, ist eigentlich, seid ihr ja tot, oder? Also ist eigentlich tot, weil es so... Wenn ich da immer hingehe und wenn der Vorhang gar nicht aufgeht, merken die vielleicht auch nicht. Also ist die Frage, ja. So, und das ist ja eigentlich so, das muss man ja eigentlich durchbrechen. Jetzt ist natürlich mit dem, was du tust, da ist das ja wahrscheinlich nicht so, oder? Weil du natürlich in größeren Häusern spielst, größere Inszenierungen, bekanntere Leute, die das auch inszenieren. So, da, du merkst das wahrscheinlich gar nicht so, oder?
Ja, also das merke ich Nein, das merke ich eigentlich insofern nicht, weil zum Beispiel bin ich zu Silvester und Anfang Januar eingesprungen am Gärtnerplatztheater für eine Kollegin, die erkrankt war. Und da hat der Intendant zu Silvester kurz vorher eine Rede gehalten, wunderbar, der Josef Köpplinger. Und der hat eine, ich glaube, 98- oder 99-prozentige Auslastung in seinem Theater. Und das ist in Zeiten wie diesen ein Wahnsinn, weil dieses Haus fasst ja auch 1000 Leute. Und ja, da haben wir einfach zweimal vor komplett ausverkauftem Haus gespielt, als ich da war. Und dann merkt man immer selber, also ich bin auch wirklich ein Mensch, der auf die Bühne geht und ich brauche ein Publikum. Deswegen wäre eben auch Film, habe ich mich nie so dafür interessiert, weil die Leute, die um einen herumstehen, ist das Filmteam. Aber dieser Austausch mit dem Publikum und wenn dann eine Masse von 1200 Leuten da sitzt und das geil findet, was du machst, ja, und dann staukelt sich das alles so auf, das finde ich ist ein Theatererlebnis, wo ich den Menschen wünsche, dass sie sich das alles erhalten, ne, und wir nicht zu sehr in diese digitale Welt abdriften. Und ich habe aber auch den Eindruck, das passiert auch weiter noch. Die Leute gehen ins Theater, um sich genau diesen Live-Effekt zu suchen. Und so, jetzt haben wir den Faden verloren. Was war jetzt eigentlich die Frage?
Ich glaube, jetzt keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Aber nee, ich glaube, dass es häuserabhängig ist. Also ich glaube auch immer das, was du sagst. Also ich glaube, es gibt Häuser, die sind unglaublich erfolgreich. Und die Leute haben da so eine Kultur oder ist es irgendwie so verankert in der Stadt. Und dann gibt es Darmstadt. Also so ein bisschen ist das. Und dann gibt es so klassisch Darmstadt, wo man so sagt, ja, das ist, ja, ich glaube, wir haben hier ein Theater, aber wir gehen da normalerweise nicht hin.
Ja, das kommt natürlich auch total auf die Gesellschaft und auf die Gemeinde drauf an. Ich weiß, im Stadttheater in Minden, das hat Andrea Kraule dort übernommen vor ein paar Jahren. Und da glaube ich jetzt mittlerweile, die hat so eine Kraft in diesem Theater, dass die den Laden auch echt voll kriegt. Die bringt auch wirklich tolle Leute dahin. Die kauft tolle Produktionen ein. Ja, da weiß man dann, was man kriegt. Das finde ich ja auch immer so wichtig, dass du an ein Haus, wenn du ein Haus leitest, dass du so eine Linie hast, ja, und dich in der Szene so abhebst oder du hast ein Nischenprodukt und dann gehen die Leute genau dahin, weil sie das toll finden. Also ja, das ist auch, also ich habe ja 10 Jahre lang in Berlin eine eigene Theatergruppe gehabt. Wir haben satirische Musicals geschrieben, die Stammzellformation, und haben die aufgeführt. Und eine Zeit lang, so als wir damit eröffnet hatten, 2010, da war das auch, ist das auch zu einem Nischenprodukt geworden. Und die Leute kamen hin, weil sie eigentlich fanden sie Musical toll, aber sie fanden diese Riesenschinken wie Phantom der Oper oder Cats, das fanden die nicht gut und fanden aber Musiktheater toll. Und dann kamen die zu uns und wir haben halt neue Stoffe gemacht und auf eine sehr kabarettistische Art und Weise, aber mit diesem Crossover ins Musical Geschichten erzählt und das mochten die Leute.
Ja, sowas ist auch absolut spannend, finde ich. Aber Film jetzt, weil du gesagt hast, Film ist vor allem der Grund, dass du sagst, ich habe den Austausch eigentlich nicht. Also ich habe da nur meinen Regisseur, der mich nervt und so, aber ich habe nicht irgendwie Publikum. Weil sonst denke ich so, Film wäre, also weil du ja auch so eine Präsenz hast und so, ist ja eigentlich Film gar nicht so, oder Fernsehen ist halt so ein bisschen schwierig, aber ist doch gar nicht so... Also kann doch auch sehr interessant sein, oder?
Ich glaube, es kann auch sehr, sehr interessant sein. Es hat sich bei mir nie dieser Motor eingestellt, da so diesen Umschlag zu machen und zu sagen, okay, ich lasse das Theater mal so ein bisschen links liegen und bin bereit für den Film und mache Kamera, Acting, Workshops und so. Irgendwie so ein eigener Motor war da nie dahinter. Und beim Theater war sofort der Motor immer da. Okay. Das merkt man ja, ob man dann selber so brennt für eine Sache. Und selber, wenn ich mal selbst das Theater auch manchmal ein bisschen über hatte, weil es war schon auch, muss ich sagen, eine ganz schöne Doppelbelastung, das Kind großzuziehen, das Kind immer mitzunehmen, hier einen Babysitter zu organisieren und dann ins Theater gehen und zu spielen. Und wenn man dann um 8 auf die Bühne geht, ist man seit 6 Uhr wach und hat schon irgendwie 4 Stunden Lego-Spiel hinter sich und ist eigentlich total, könnte eigentlich eh nur ins Bett fallen und geht dann nochmal auf die Bühne. Aber trotzdem hat sich da immer wieder, ist immer so ein Feuer gebrannt. Und sobald ein Regisseur mal angerufen hat und ja, und hier ist ein großes Haus, möchtest du spielen? Bah, alles stehen und liegen gelassen und sofort gespielt. Da ist ein richtiger Motor. Und zum Beispiel, als die Corona-Zeit war und ja alle Engagements erstmal abgesagt wurden für 1,5 Jahre und man wusste gar nicht. Und dann dachte ich auch, ah, jetzt könnte eigentlich mal eine Zeit sein, wo man vielleicht doch mal so einen Kamera-Acting-Workshop macht oder sich mal nochmal so neu aufstellt. Und dafür war kein Motor da in mir. Ich habe dann angefangen, wieder lieber Theaterprojekte vorzubereiten und Gelder zu akquirieren, um das nächste Theaterprojekt zu machen, ein eigenes. Und da höre ich auch mittlerweile sehr stark auf meine innere Stimme. Wenn sich das einfach nicht einstellt, mir auch nicht zufliegt und dann lasse ich es einfach, ja.
Ja, ich glaube auch, da muss halt auch so in deinem, so mit deinem Format und so, da muss halt auch jemand kommen und der muss sich, muss bitten und betteln, dass du die Hauptrolle spielst. Es muss irgendwie so eher funktionieren, weil ich glaube, wenn man da von sich aus auch irgendwie, das ist ja oft, oder ist es halt auch bei Film und Fernsehen oft so, die haben im Grunde nicht auf dich gewartet. Das ist halt leider
ja,
dann
absolut,
so.
Ja.
Ich kenne jemanden, so einen befreundeten Kabarettisten, der mal vor vielen Jahren gesagt hat, der war auf den Bühnen Deutschlands recht erfolgreich und war viel im Fernsehen und so. Und dann hat er gesagt, ich möchte eigentlich auch Film machen oder Fernsehen machen. Und dann hat er das mal eine Zeit lang vorbereitet, hat auch so eine Mappe gemacht und alles Mögliche. Und hat das rumgeschickt und hat gesagt, so, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn sich was ergibt, dann ist das so mein erster Schritt irgendwie ins Business. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann haben sie ihm irgendeine Leiche angeboten, also eine Rolle als Leiche. Und dann hat er es gelassen. Also er hat es dann gelassen. Er hat gesagt, wenn das der Einstieg ist, das ist irgendwie...
Also ich habe auch einen Kollegen, wo ich denke, er ist gespuckt fürs Fernsehen und für Kino. Und er hat auch viel gemacht in dem Business. Er hat auch Schauspiel gemacht, auch Musical gemacht. Und er hat dann irgendwann mal so gesagt, naja, gut, also jetzt will ich es nochmal wirklich wissen mit dem Film. Das heißt, ich nehme kein Theaterengagement an, weil ich ja sonst für die Drehtage nicht spontan bereit bin. Ne? Und das wollte ich irgendwie nie machen, muss ich sagen. Weil ich die Bühne so liebe. Und diesen Austausch mit dem Publikum so liebe. Und das, also dieses, ich halte mir jetzt frei für den Film, es hat sich einfach nicht ergeben bei mir.
So Geschichten kenne ich auch von befreundeten Schauspielern, die dann, wo die Agenturen das ja auch dann sagen, die sagen dann, wenn du jetzt Fernsehen machen willst, musst dich mal entscheiden, entweder Bühne oder...
Ja, also ich hatte sogar eine Agentin, bei der ich mich, das war jetzt nicht für Film, sondern für Bühne, wo ich mit ihr zusammensaß, das ist in Wien eine sehr renommierte Agentin und ich so gefragt habe, könnte ich zu dir in die Agentur kommen und selbst die sagte zum Beispiel, du machst so viele eigene freie Projekte mit deinen eigenen Sachen, dass ich dich eigentlich ganz schwer irgendwo unterkriege in den Sachen, die ich mache, nämlich diese En-Suite-Shows, wo man so ein Jahr lang in einer Show ist und da bringe ich dich gar nicht rein, weil ich weiß jetzt schon, du hast schon zu viele Sperrtermine und möchtest einfach auch deine Soloprogramme spielen oder neue Projekte machen. Und die hatte gesagt, das macht keinen Sinn, wenn wir zusammenarbeiten. Und da hatte sie auch recht, weil in die großen En-Suite-Shows wollte ich dann ab da, wo mein Sohn geboren war, dann auch nicht mehr rein. Außer es wäre in Berlin oder Hamburg gewesen. Und dann hatte ich ich bin ja immer wieder unterwegs mit wir sind so eine Vier-Frauen-Kombo. Das macht mir wahnsinnig Spaß mit meiner Lieblingsregisseurin Katja Wolf und dem ganzen Leading-Team. Und das ist seit 10 Jahren spielen wir. Das Stück proben wir jetzt schon den vierten Teil. Himmlische Zeiten, höchste Zeit, heiße Zeiten und weiße Zeiten wird das neue Stück. Das wird ein Weihnachtsstück werden. Und da hatten wir immer schon im Vorfeld so viele Termine, die uns angeboten wurden, dass ich das wahnsinnig gut mit meiner Familie vereinbaren konnte. Wir wussten immer schon, im nächsten Jahr Komödie Dresden, im nächsten Jahr in München und da 4 Wochen und dort 3 Wochen. Und das konnte ich super mit meiner Familie vereinbaren, weil wir gute Planbarkeit hatten. Und dadurch haben sich dann diese En-Suite-Shows in einer anderen Stadt, wie vielleicht jetzt Stuttgart oder auch Hamburg oder in Wien, das hatte sich dann eigentlich für mich gar nicht mehr die Frage gestellt, das zu machen.
Dein Mann ist ja auch in dem Business, oder?
Ja, mein Mann ist, vielleicht kennst du den Namen, Sascha Rotermund.
Ja.
Ich sitze gerade in seiner Kabine.
Ja.
bei uns zu Hause im Home-Studio. Genau, der ist ja auch Schauspieler und ist aber stark in den Synchronsprechbereich auch hinein und steht vorm, also spricht Hörbücher ein und Bestseller-Romane.
Okay, aber kann dadurch ist nicht so, ist nicht, also ist nicht an die Örtlichkeiten. Also beziehungsweise ist dann halt nicht auf Tournee, so, nicht so viel.
Genau, er ist nicht auf Tournee, also er hat zwei eigene Theaterprojekte, die, mit denen er manchmal unterwegs ist, aber das hält sich total in Grenzen.
Ja, okay.
Also wir schauen jetzt immer, die Base ist gerade zu Berlin, wir haben jetzt noch eine Dependance in Kärnten, weil da meine Mutter herkommt und ich da ganz viel Familie habe und da haben wir jetzt, auch einen Ort, einen Bleibeort, das heißt wir pendeln zwischen Kärnten und Berlin.
Mhm.
Und genau, aber der Kleine geht noch zur Schule. Solange der jetzt noch zur Schule geht, machen wir so Hopping on and off, je nachdem, was sich ergibt. Aber Sascha hat halt die Synchronsachen, mit denen er, die nicht unterwegs ist, sondern die sind ja ortsgebunden an Berlin oder Hamburg. Und den Rest macht er von der Tonkabine aus.
Funktioniert das eigentlich gut in einer Beziehung, wenn beide Künstler sind?
Also bei uns funktioniert das super.
Ja?
Wir sind seit 6 Jahren zusammen und ja, bei uns funktioniert das echt toll.
Hast du jemals in deinem Leben auch Erfahrungen gemacht mit Männern, die nicht mit also künstlerisch sozusagen nicht tätig sind und war das dann was anderes?
Tatsächlich war ich nie in einer längeren Beziehung mit jemandem, der kein Künstler war.
Okay.
Ja. Okay. Da kann ich tatsächlich nicht aus Erfahrung sprechen.
Ja.
Ich glaube aber grundsätzlich, wenn dieses gegenseitige Verständnis für, da ist, ne, dass man die Liebe zu etwas hat, sei das jetzt die Kunst oder die Musik oder auch ein Arzt oder jemand, der gerne das tut, was er tut beruflich. Das war mir eigentlich immer wichtig in einer Beziehung.
Hm. Ja, ich überlege immer nur so, wie das eigentlich, also so, weil wenn man, also wenn jemand damit gar nichts zu tun hat, so ein bisschen, ob das dann vielleicht, es kann ja auch was Gutes sein. Das kann ja auch, weißt du, so, weil...
Ja, absolut, ja.
Also zwei Stars in der Familie ist halt die Frage, ob das dann, weißt du, so, ob es funktioniert. Das meine ich dann, ja.
Also ich glaube, bei uns funktioniert das schon alleine deshalb so gut, weil wir völlig in diesem, also wir haben einfach überhaupt kein Konkurrenzdenken.
Ja.
Wenn einer erfolgreich ist, freut sich der andere, weil der Erfolg ja auch immer abfärbt, ne? Und dann ist es immer eine Spirale nach oben. Also es gibt keine Neid, keine Missgunst, keine Eifersucht. Und vielleicht, naja, nee, wir sind sowieso nicht so als Menschen gestrickt, aber auch wir befinden uns dann doch eher, also ich bin einfach stark in dem Musiktheater, in den Opernhäusern unterwegs und Sascha ist so ganz stark im Sprechtheater und am Mikrofon unterwegs. Also wir haben da insofern auch keine Berührungspunkte.
Ja, ja, okay.
Es ist sogar umgekehrt, wenn ich manchmal vielleicht mal einen Regisseur habe, wo ich irgendwie nicht so weiß oder wo ich denke so, jetzt wird das alles hier irgendwie bieder und langweilig, was wir hier machen, dann arbeite ich eigentlich mit Sascha an meinen Rollen auch, weil der einfach eine tolle Referenz bietet und super, super Input hat. Und dann fühle ich mich da dann auch eigentlich immer ziemlich schnell safe.
Und das heißt, die Kinder werden auch dann auf die Bühne geschickt irgendwann, oder?
Die werden nicht auf die Bühne geschickt, wenn sie das nicht explizit selber wollen, auf keinen Fall.
Nee, aber denkst du, haben die schon eine Tendenz? Also denkst du, dass...
Also die Kleine ist erst 2,5, die hat, außer dass sie jetzt schon alles Mögliche singt...
So. Ja, also gutes Zeichen schon. Ja.
Ja, das macht sie schon und tatsächlich ist sie, also sie wird jetzt im Mai 3 und sie hat tatsächlich ein extremes Feingefühl fürs Klavier, muss ich sagen. Also die drückt wirklich Tasten und drückt dann auch immer dieselben Quarten und Quinten und wo ich denke, das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da zumindest jetzt mal bald vielleicht mal herangeführt wird dran, aus Spaß. Und mein Sohn macht auch Synchronsprecher und Hörspiele, Kinderhörspiele. Und der fühlt sich aber auf jeden Fall vor einem Mikrofon besser als vor einer Kamera. Also der sagt auch, nee, Kamera und so in die Öffentlichkeit, da hat er keinen Bock drauf. Der ist aber schon 12.
Ja, ich meinte das auch nur in dem Sinne von eben, es gibt ja Leute, die sagen, ich bin Schauspieler geworden, werde bloß nicht Schauspieler. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und dann gibt es ja vielleicht auch Leute, die sagen, ach, es wäre schön. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 16, die tanzt alles Mögliche. So. Und die macht das, sie verfolgt das sehr intensiv und will das später auch beruflich machen. Und ich bin froh, dass sie was Kreatives macht. Also ist, ja, wenn sie gesagt hätte, ich mache eine Bankkauffrau-Lehre oder so, da wäre doch meine Welt etwas zusammengebrochen. Also und ich bin, also, und sie macht irgendwie was Kreatives, was ein bisschen anders als ich, aber sie macht irgendwie, und das finde ich, und sie hat ihr Ding da so gefunden. Das meine ich so damit. Also ich kann nicht so das unterschreiben, dieses, ja, Hauptsache, die Kinder sind glücklich, auch wenn die Steuerberater werden oder so. Das ist nicht so, ich denke dann so, nee, hoffentlich macht sie was Kreatives. So.
Ja, gute Frage. Also mein Vater, der hat ja 4 Kinder und alle 4 Kinder haben nicht das gemacht, was er sich erhofft hat, dass sie machen werden, nämlich die Steuerberatungskanzlei zu übernehmen.
Genau, war Steuerberater.
Ja. Und da waren wir alle 4 eine kleine Enttäuschung. Aber mein Vater war irgendwie immer so, dass er gesagt hat, eben, ihr müsst das machen, was euch Spaß macht. Und ich glaube, zuerst hat er schon etwas geschluckt, als ich gesagt habe, ich möchte Schauspielerin werden. Und dann hat er ja diese entzückende Geschichte, dass er mal in der Stadthalle Liza Minnelli-Konzert geguckt hat. Und vor ihm war so eine ältere Dame und die ist wirklich auf den Stuhl gesprungen und hat alles mitgesungen und war total Feuer und Flamme. Und dann sagte er zu ihr so, ja, meine Tochter, die möchte auch singen und so auf die Bühne, aber und ich glaube, das ist so ein unsicherer Beruf und kann man das überhaupt lernen? Und dann sagte sie, unterstützen Sie sie, ich wollte das immer machen, mein ganzes Leben lang. Meine Eltern haben es mir verwehrt, sie müssen ihre Tochter unterstützen. Und dann hat er mir wirklich im Keller bei uns so einen Teppichboden und eine Spiegelwand reingemacht und die Tischstände Platten umgedreht, damit ich drauf Steppen üben kann und so. Ah, ja, das war super, so super entzückend und war so unterstützend und ich glaube, er ist jetzt mittlerweile sehr, sehr froh, dass alle Kinder den Beruf ergriffen haben, den sie machen wollten. Und ich weiß, bei meinem Sohn, ich meine, jetzt ist er 12, der lässt sich sowieso nichts mehr sagen, also jetzt schon, und der geht schon so seinen Weg, aber ich weiß nicht, ob er das wirklich so beruflich machen möchte. Und da finde ich doch, ich glaube auch wirklich, es wird nicht einfacher, überhaupt einen Beruf zu ergreifen, mit dem man dann erfolgreich sein kann in der nächsten Zeit. Und da denke ich wirklich, ich mache auch nach 25 Jahren meinen Beruf noch gerne, weil eben da immer noch so ein Lichtlein brennt in mir, diesen Beruf zu machen. Ich habe auch öfter schon mal überlegt, auch in der Corona-Zeit, was könnte ich eigentlich anderes machen, damit ich dann doch mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann und oder ein bisschen unabhängiger bin von dem Beruf. Und da ist mir nichts eingefallen.
Naja, klar.
Ja.
Das ist auch wahrscheinlich, ja, ich wüsste jetzt auch nicht. Also das, ich glaube, wenn man das so jetzt, was du so repräsentierst, wenn man das so verkörpert sowas und das so wie die Luft zum Atmen braucht, was soll man dann, soll man dann irgendwie ins Büro gehen oder also, das ist ja der Tod, also ist ja furchtbar, ja, letzten Endes.
Ja, und ich bin ja auch seit 25 Jahren freischaffend, ne? Also ich kann ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, jeden Tag irgendwo hinzugehen, mir den Tag nicht selber einteilen zu können, also manchmal ist es cool, an ein Theater zu gehen. Jetzt weiß man, jetzt sind 6 Wochen Probenzeit und man fängt um 10 an bis um 2 und dann wieder von 6 bis um 10 und macht gerade nichts anderes als das, ne? Und dann hat man so einen Stundenplan, zu dem man geht, ist ja auch mal ganz angenehm, ne? Also als Selbstständiger musst du ja immer deinen Arsch selber hochkriegen und dich hinsetzen, um alles Büro zu machen, Steuer zu machen und selber beim Gesang dran zu bleiben, Unterricht wiederzunehmen, Coaching und sich immer wieder weiterzubilden und zu öffnen. Und das ist mal für eine Zeit, glaube ich, total angenehm, dass man mal nicht so verantwortlich ist für alles. Aber auf Dauer, jeden Tag und gar nicht zu wissen, wann hört das jemals auf, weil man, also außer mit 65, ja, das kann ich mir tatsächlich nie vorstellen. Und auch da merke ich zum Beispiel auch an meinen, also über die Kita und Schule habe ich natürlich mittlerweile einen sehr großen Freundeskreis, der nicht im Theater arbeitet, was ja früher auch nicht so war. Ich kannte ja nur Theaterleute. Und das sind die Leute, die in festen Berufen sind und die fangen halt um 8 in der Früh an und um 4 am Nachmittag hören sie auf und sind, und das nimmt überhaupt kein Ende, ne? Das ganze Jahr. Also ich habe manchmal das Gefühl, die verbringen weniger Zeit mit ihren Kindern als ich, weil ich habe dann freie Phasen.
Ja. Das, ja, wenn du im Alltag irgendwie so drinne bist und so, klar. Also es macht ja auch was mit dir und so und du bist ja dann eigentlich die ganze Zeit, verbringst die meiste Lebenszeit dann da eigentlich. Und wenn es nur im Kopf ist. Also so.
Ja.
Das ist absolut so. Jetzt das ist dein aktuelles Stück, gell? Kiki vom Montmartre. Ist dein aktuelles Stück, das ist basierend sozusagen auch auf einem anderen Stück oder auf einer, also du hast es nicht selbst, aber das ist deine Interpretation davon, ja?
Genau, das ist ein...
Die Kratzbürste oder so, gell, war der deutsche Titel.
Es hatte mehrere Titel. Ursprünglich hieß es mal Dame Nummer 1 von rechts in den 30er Jahren.
Ja, okay.
Und dann hat eben Werner Richard Heimann, der Komponist, der ist eigentlich vor allem bekannt durch die Drei von der Tankstelle oder der Kongress Tanz, der hat, ich weiß nicht, ob dir das überhaupt ein Begriff ist, Werner Richard Heimann, der Komponist.
Ja, jetzt schon, ich habe es ja gelesen.
Ja, jetzt schon, aber es war vorher kein Begriff, ist nämlich, er hat früher immer gesagt, sie kennen mich nicht, aber sie haben schon viel von mir gehört.
Ja, okay.
Und er hat wirklich viele Lieder, die mittlerweile Volksgut sind, geschrieben und Operetten geschrieben und das war so sein persönliches Lieblingsprojekt und er hat aus dem Stück Dame Nummer 1 von rechts dann die Kratzbürste gemacht und das hätte in den 30er Jahren in der Komischen Oper Premiere haben sollen und wegen dem Nationalsozialismus hat das dann nicht stattgefunden und er musste emigrieren nach Amerika und dann hatte es in Wien noch eine Aufführung, allerdings ohne Nennung der Autoren und Komponisten der Jüdischen, damit man keine Tantiemen zahlen muss. Mhm. In Paris hatte es noch ein paar Aufführungen auch, wurde dann aber alles auch eingestampft und als er von Amerika wieder zurückkam in den 50er Jahren, hat er das nochmal umgeschrieben und ab da hieß es dann Kiki von Montmartre. Also seit 54.
Okay.
Und genau, und dann hat er das da damals nochmal umgeschrieben und neu geschrieben und diese Interpretation, also von 1954, die habe ich mir zu eigen gemacht und habe daraus eine One-Woman-Show kreiert, weil ich die Operette in allen Rollen spiele. Und also ich habe sie auf die 6 Grundcharaktere runtergestrichen und habe dann meine eben Lieblingsregisseurin Katja Wolf gebeten, die Inszenierung zu machen und sie hat dann nochmal einen Dramaturgen rangezogen, der nochmal mit uns an dem Stück gearbeitet hat. Also jetzt ist es sozusagen so eine Bearbeitung von uns dreien geworden.
Und es ist im Kern eine Geschichte über eine Frau von der Straße, also die macht Straßenmusik und will auf die große Bühne, oder?
Genau, darum geht's. Also sie ist eigentlich eben, spielt normalerweise Akkordeon in den Pariser Straßen vom Montmartre und dann geht sie eines Tages ins Theater und sagt so, ich möchte mich jetzt dem Theaterdirektor vorstellen und ich möchte jetzt mal richtig Karriere machen hier und keine Faxen mehr. Und dann nimmt es so ein lustigen Weg, also das tatsächlich der Inhalt der Operette ist jetzt auch nicht gigantisch groß, ne? Aber der Theaterdirektor ist halt unglücklich mit seiner Frau Germaine zusammen, die ist die große Diva vom Haus und watscht ihn einfach nur ab und er ist auch eher so ein Typ, dem das ganze Theater völlig überfordert, dieses Intendantendasein und er hat da eigentlich überhaupt keine Lust drauf und Kiki und Max lernen sich kennen und dann gibt's noch eine sehr, sehr entzückende Rolle, das ist der Theatermäzen, der das ganze Geld gibt für dieses Revue-Theater. Und den habe ich als Wiener angelegt und der ist eine meiner Lieblingsfiguren und der lernt die Kiki auch kennen und im Endeffekt kommen natürlich Kiki und Max dann zusammen. Es ist eine sehr von der Story her kleine Verwechslungskomödie und ich finde, das Stück lebt auch vor allem von dieser wunderbaren Musik von Werner Richard Heimann. Da sind viele Lieder drin, die man eigentlich nicht so von ihm kennt. Und dadurch hat mich das so interessiert.
Also vor allem wegen der Musik hat dich das interessiert?
Vor allem wegen der Musik, ja.
Also nicht die, nicht die Rolle, so dass du sagst, so diese Frau, die sich da irgendwie so hochkämpft.
Ja, eigentlich nicht wegen dieser einen Rolle. Mich hat dann wirklich, das wollte ich immer schon machen, seit vielen, vielen Jahren, dass ich mal so ein Stück in allen Rollen spiele. Das ist schon lange ein gehegter Traum von mir. Und das hatte sich eben bis jetzt auch nie ergeben. Und dann habe ich dieses Kiki von Montmartre gelesen und dachte, das passt irgendwie ganz gut. Weil alleine die Kiki-Rolle wäre es jetzt nicht so. Aber die Kiki und dann hinterher die Diva zu spielen mit der Brille und dann sich ein Bart aufzukleben und den Max, den Theaterdirektor, zu spielen und in diesen Rollen so schnell zu switchen in so einem Affenzahntempo und dadurch eigentlich eine Geschichte zu erzählen, die man heute wahrscheinlich gar nicht mehr erzählen würde. Ne? Also die Kiki, die will Karriere machen und dann lernt sie den Max kennen und dann will sie am liebsten doch nur irgendwie wieder Hausfrau sein. Das ist ja so eine Sicht, eine Sicht der Dinge, wie damals die Komponisten gerne geschrieben haben für Frauen. Und ich finde, es lebt jetzt eher davon. Die Kiki war ja zu der damaligen Zeit auch eine sehr moderne Frau, wäre sie aber aus der heutigen Sicht überhaupt nicht mehr. Und man fragt sich, warum würde man das Stück heute überhaupt noch erzählen? Und ich finde, dadurch, dass wir das so aufgebrochen haben und ich alle Rollen spiele im Sinne von, ich hole mir alles, ich mache alles, was ich möchte, das ist vielleicht, also das bringt dann eher den Feminismus rein, als alleine die Rolle der Kiki, alleine.
Ist das für dich denn überhaupt so ein Thema, Feminismus am Theater? Also suchst du dir auch Stücke danach aus? Oder sagst du, das ist jetzt vielleicht, ich weiß, oder wie ist denn die Struktur am Theater? Gibt es da immer noch viele Männer, die dann herrschen und Frauen unterdrücken, oder?
Ich finde, das ist ein Generationsding, die junge Generation überhaupt nicht mehr, so wie ich sie erlebt habe. Also ich kenne viele junge, wunderbare Regisseure, die haben da kein Thema mehr damit, mit dem Frauen unterdrücken und das...
Oder so Rollenbilder sind das.
Ja, Rollenbilder. Also ja, ich sehe nach wie vor, gerade in diesem Musical, na, was man jetzt vielleicht so per se unter Musical versteht, so für die breite Masse, da kann ich mich immer noch maßlos ärgern, dass ganz oft ist der Weg, dann sagt man, okay, die Frau ist die Hauptrolle im Stück. Und dann ist ganz oft der Plot eine Karrierefrau, die steht im Leben und dann lernt sie doch den Mann ihres Lebens kennen und dann sagt sie, sie geht jetzt nicht in diese Konferenz hinein und sie will jetzt lieber dann doch bei der Familie bleiben. Also das, und dass das immer der Weisheit letzter Schluss ist, das regt mich wahnsinnig auf am Theater. Also im Musik, weil es muss ja nicht so sein. Also ich habe letztens auch ein ganz, ganz tolles Stück gesehen, tolle Frauen, die haben toll gespielt. Und dann ging es genau darum, sie ist eine Businesswoman und dann lernt sie einen Mann kennen. Und anstatt, dass sie am Schluss sagt, ah, jetzt ist meine Konferenz, ich muss da schnell mal kurz rein und ihr wartet mal hier und ich bin gleich wieder da oder ich nehme euch mit hinein in die Konferenz und mache meine große Rede, sondern was macht sie? Sie sagt den Leuten in der Konferenz, ich möchte doch nicht kommen und ich möchte lieber mit meiner Familie jetzt in den Zoo gehen. Also, das macht, ja.
Ja, naja, gut.
Das ist ein Frauenbild, das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht mehr anschauen im Jahr 2025.
Ja, ich verstehe auf der einen Seite schon, was du meinst, auf der anderen Seite so dieses Motiv, also würde ich auch sagen, ist durchaus auch, kann auch ein Mann sein, das ist ja so dieses Geld oder Liebe.
Ja.
Also das ist ja eigentlich nicht so ein schlechtes Motiv, das ist ja so ein bisschen, es gibt ja auch im Film viel, das ist dann aber auch oft geschlechterunspezifisch. Also es,
ja, aber warum schließt es sich denn immer aus? Weißt du, das nervt mich so. Also
ja, gut,
ob es jetzt
das,
für
ja,
einen Mann ist so oder eine, für die Frau, aber diese sozusagen moralische Sicht, Geld oder Liebe oder Karriere oder Liebe, du kannst nicht beides haben, das nervt mich, muss ich echt sagen.
Ja, es ist halt so eine Erzählstruktur. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, ehrlich gesagt, aber das stimmt schon. Also es ist dieses Beides, aber das ist natürlich die Dramaturgie auch. Wenn beides, wäre natürlich das ist ja die Entscheidung. Die Spannung in der Entscheidung, oder? Also, dass man sagt, dass die Zuschauer möchten, dass sie sich für die Liebe entscheidet. So.
Ja, wahrscheinlich ist es immer noch in unserem Stammhirn irgendwo so verankert in der Gesellschaft. Also ob es jetzt die Frau ist oder der Mann, ne? Aber immer diese Entscheidung für Karriere oder Liebe.
Ja gut, ich meine, es ist ein interessantes Thema, aber umgekehrt wäre es ja auch interessant, wenn man sagt, so dieses, das können wir uns aber fast gar nicht vorstellen, dass man sagt, ich entscheide mich für die Karriere und dann ist fertig, Happy End. Und dann, also, und natürlich, du sagst ja, man kann ja beides, aber das ist...
Ja.
Aber irgendwie ist das ja nicht die Dramaturgie, finde ich. Die Dramaturgie muss ja aus irgendwas bestehen. Aus irgendeiner Entscheidung muss die Dramaturgie in so einem Genre ja schon bestehen, oder?
Ja, ich finde halt diese Entscheidung so, der Status quo ist, ich bin eine erfolgreiche Frau und das Ziel ist, eine Partnerschaft zu haben, wo ich nicht mehr eine erfolgreiche Frau sein muss, weil ich kann mich entspannen und kann mich ganz in die Hände des Mannes begeben.
Ja, ja.
Und das ist es ja dann doch unterm Strich so. Und das, vielleicht ist es auch so, dass unsere Gesellschaft das einfach auch gerne sehen möchte, dass dann die Rollen doch wieder gut verteilt sind. Aber also ich arbeite mein ganzes Leben daran, meine Familie und meine Karriere zu vereinbaren und dann auch einen erfolgreichen Mann zu unterstützen, der auch beides vereinbart. Das ist einfach nur mal so ein bisschen ein Grundziel in meinem Leben. Und weil es hat schon meine Mutter darunter gelitten, dass sie Karriere mit Familie schwer vereinbaren konnte bei 4 Kindern und also es ist dann eher für mich so ein Thema, wo ich schon echt die Stange drauf hochhalte für Frauen, dass sie Karriere machen und Mutter sein können, ohne dass sie von der Gesellschaft irgendwie die Steine in den Weg gelegt bekommen dafür.
Ja, absolut.
Ob das jetzt die Masse interessiert oder nicht und sie dann doch lieber sehen wollen, dass die Frau sich in die Hände des Mannes begibt und sich da ganz entspannen kann und dann kann sie ja ganz weiblich bleiben und so.
Ja, also das eine ist, glaube ich, ist ja auch die Realität. Ich habe wirklich nur an die Dramaturgie da auch gedacht. Das ist ja so wie, sagen wir mal, es gibt Rosamunde Pilcher, da ist auch immer so eine Dreiecksgeschichte. Es ist immer so eine Frau, die muss sich zwischen zwei Männern entscheiden. Die Leute haben es schon 1000 Mal gesehen, aber immer wieder gucken sie es an und sagen, wen nimmt sie jetzt? Gut, jetzt könnte man sagen, sie könnte ja beide nehmen oder gar keinen.
Zum Beispiel, ja.
Oder gar keinen, aber dieses klassische Erzählmuster ist halt, sie muss sich immer für einen entscheiden. Das ist das Erzählmuster, ja.
Ja. Das ist natürlich in unserer ganzen Gesellschaft so eine, das ist ja wie die Ehe irgendwie, ne? Also du musst einen kennenlernen und der ist es dann für den Rest deines Lebens. Ich glaube nicht an dieses ganze Weltbild der Renaissance oder irgendwas. Also ich glaube nicht daran, dass es funktioniert. Also man, oder jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, ne? Das,
Ja. Nee, also ich meine, ja.
Es gibt ja mittlerweile auch sehr viel Musiktheater, wo es gar nicht um dieses Thema geht. Und das finde ich meistens sehr interessant. Also ich habe ein Stück gespielt, das war eben auch so ein freies Projekt Bühnenschwestern mit meiner Bühnenpartnerin Franziska Becker. Da ging es um eine Schwesternbeziehung. Und da wurde die Liebe zu einem Mann sozusagen nicht zum Thema des Abends gemacht. Und sowas finde ich dann eigentlich spannender. Oder letztens habe ich eine wunderbare Inszenierung von Tartuffe gesehen im Burgtheater und da ging es auch nicht um die Liebe, kriegt die Frau den Mann oder nicht. Und das sind einfach so Themen, die mich dann mehr interessieren.
Ja, das verstehe ich. Ich bin ja sehr filmaffin. Ich habe ja, wie gesagt, früher Kurzfilme und so gemacht und gucke mir das immer beim Film an. Und das in den letzten Jahren war schon immer ganz gerne, so auch wegen dem Zeitgeist, die Entwicklung, dass man romantische Beziehungen aus Filmen ganz gerne entweder rausgehalten hat oder nur angedeutet hat oder so. Und ich habe letztens wieder so ein paar Filme gesehen auf Apple, die irgendwie so leicht, vielleicht sind sie auch ein bisschen altmodischer oder so, und dann auf einmal küssen sich da wieder Mann und Frau am Ende und dann habe ich so gedacht, was ist das denn? Das kenne ich ja gar nicht mehr. Das ist ja so wie aus den 80ern. Und dann denke ich, aber so auf der anderen Seite bin ich auch, dann denke ich so, ach, wie schön. Ich meine, vielleicht ist es auch Generationsding, dass ich halt so noch so in einer alten Welt lebe oder so, aber auf der anderen Seite so bin ich halt irgendwie auch groß geworden, so mit diesem, weißt du, so, dass ich dann, ich habe solche Sachen, solche Strukturen beim Film eher vermisst in den letzten Jahren.
Ja.
Weil man, vielleicht ist es beim Theater nochmal eine andere Geschichte, aber beim Film hat man immer wie bewusst nicht mehr drauf gesetzt, weil man auch ein bisschen gedacht hat, in Anführungsstrichen, man verletzt die Gefühle vielleicht von anderen. Also es muss ja jetzt nicht immer der Mann die Frau kriegen, so war natürlich auch der Gedanke. Wir wollen es ja allen recht machen, wir wollen nicht, dass jemand aus dem Kino rennt. Und so haben Studios ja gedacht, wenn sie große Filme produziert haben, weil da geht es ja auch ein bisschen ums Geld, man will alle ansprechen und so, ja. Was ja prinzipiell nicht verkehrt ist, aber trotz alledem, da habe ich es eher vermisst.
Ja, also ich habe auch zum Beispiel bei I Am From Austria, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die haben ein Musical gemacht, mega erfolgreich in Wien, I Am From Austria, und die Geschichte war halt doch auch die, sie ist die große Businesswoman, die Filmkarriere in L.A. gemacht hat, ist Wienerin, kommt zurück, lernt einen Hotelier kennen und im Endeffekt geht sie nicht mehr zurück auf die Bühne, sondern bleibt in der Liebe und heiratet dann, und ich dachte mir halt echt so, muss das immer jetzt die Message sein? Die hatten tolle Musik von Fendrich und es war wirklich ein schmissiges und cooles Stück, aber muss das irgendwie da, also dass die heimliche Sehnsucht der Frau dann doch die ist, eigentlich nur in den Armen eines Mannes glücklich zu werden. Und
ja,
da,
ja, genau. Ja.
Na, also, und ich glaube, dass sich die breite Masse das sehr, sehr gerne anschaut und sich, aber mich interessiert das nicht mehr.
Interessant wäre es ja eigentlich eher, dass man danach ansetzt, finde ich, dass wenn die dann schon 2 Jahre zusammen sind und der Alltag einzieht und sie sich dann doch entscheidet, vielleicht wieder auf die Bühne zu gehen, weil sie sagt, das ist mir jetzt doch nicht genug. Weil so passiert es eigentlich immer in der Realität.
Eben, so,
So. Okay, das wäre vielleicht was für die Zukunft. Ja. Sag mal, jetzt muss ich mich nochmal fragen, das hatte ich bei Wikipedia. Wikipedia ist immer so ein bisschen schwierige Quelle, manchmal stimmt sie, manchmal nicht.
Aber das stimmt tatsächlich alles, was bei Wikipedia steht, über mich.
Über dich.
Das stimmt, ja.
Und dass du auch in New York irgendwie mal kurz warst an der Bühne?
Nein, das steht aber, kann aber nicht bei Wikipedia stehen.
Stand nicht bei Wikipedia? Oder habe ich es vielleicht auch falsch gelesen?
Hast du es falsch gelesen?
Ich weiß nicht, ich muss mal gerade gucken, weil ich muss mal eine andere Brille.
Also ich
am Broadway, hier, am Broadway. Ach nee, am Broadway Theater Project.
Ja, Broadway Theater Project. Ja, nein, das, das
Entschuldigung,
ist was anderes.
Ich habe natürlich als Alter...
Du hast gleich gedacht am Broadway. Nein,
ich habe Broadway nur so überflogen in meiner oberflächlichen Art und habe gedacht, ja, New York. So,
ja, sowas. Es war tatsächlich aber ein mega cooles Projekt. Das war 99. Die Anne Rankin, das war, sie ist auch mittlerweile leider gestorben, die war Solotänzerin bei Bob Fosse, dem berühmten Bob Fosse, der dir wahrscheinlich was sagt. Ja. Und die hat ein Herzensprojekt, das Broadway Theater Project, wo sie 3 Wochen lang einen Kurs für Musical-Leute, angehende Musical-Leute angeboten hat. Und da waren alle Lehrer da, Gregory Hines, der Stepptänzer, Gwen Verdon, die Frau von Bob Fosse, Roy Scheider, alle haben sie da unterrichtet und sie hatte das ins Leben gerufen und dafür musste man eine Audition machen und ich habe damals noch so ein schönes Video hingeschickt nach Florida, Tampa, Florida, da hat das stattgefunden auf einem Campus und wir haben 3 Wochen lang nur Fosse-Repertoire einstudiert, am Schluss gab es eine Schlussaufführung, die war ganz toll und Anne Rankin hat jeden Tag mit uns gearbeitet.
Und dann,
also das war dieser Broadway Theater Project und das war so mein Startschuss ins Business und das hat mich total geprägt durch ganz, ganz viele Jahre.
Mhm.
Also diese unfassbare Disziplin und diese Genauigkeit und dieser Perfektionismus im Tanz und auch eben auch im Schauspiel und im Singen, das war so inspirierend und wahnsinnig inspirierend war auch so, ich hatte davor 3 Jahre die Ausbildung gemacht in Wien und da wurde man relativ schnell so in eine Schublade gesteckt. Du kannst das sehr gut und das kannst du nicht so gut und dein Weg wird so und so und so sein, was eigentlich ein bisschen ein unkünstlerischer Ansatz ist. Und dann kam ich auf diesen Workshop im Broadway Theater Project und da waren fast nur Amerikaner und alle waren so wohlwollend und alle haben irgendwie was gesehen in einem, was man selber gar nicht gesehen hat, weil man so geprägt war von der Schule. Okay. Und dann, oder man macht irgendwas und alle sagen, great job. Und in Wien haben sie alle immer gesagt, naja, das ist aber nichts und das könnte aber noch besser werden und so. Also da habe ich das erste Mal so gemerkt, okay, ich mache was und die finden das alle toll. Und das war so inspirierend, das hat mich echt geprägt für meine nächsten Jahre.
Ja, toll, toll. Und aber so wie Gregory Hines oder so, den hast du da auch kennengelernt?
Den habe ich kennengelernt und habe Steppunterricht bei ihm gehabt.
Ach, das ist ja toll, echt?
Ja,
das hast du echt?
Der war echt cool, ja. Der war richtig cool. Was der vor allem dann gemacht hat, ist, wir waren alle in einem Kreis. Und er hat immer einen Rhythmus vorgesteppt und wir mussten die Augen schließen und wir mussten den Rhythmus mit eigenem Schrittmaterial nachsteppen. Ja, und dann ist jemand anderer in den Kreis gegangen und hat was angeboten und dann der Nächste musste das dann übernehmen, hat wieder was Neues angeboten. Also das war so Impro, hat er gemacht. Und jeder hatte sozusagen mit seinen Fähigkeiten dann aber versucht, diesen Rhythmus sofort zu hören, aufzunehmen und umzuarbeiten in sein eigenes Schrittmaterial, das er zur Verfügung hat. Das war natürlich großartig.
Ah, toll. Ja, genau deswegen ist es mir auch so ein bisschen hängen geblieben, als ich das gelesen habe, weißt du? Dann habe ich so, und Gregory Hines mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich meine, der hat ja auch viel Film und so gemacht dann.
Ja.
Der ist relativ danach, also das war, glaube ich, 99 oder so, gell, habe ich gelesen.
Das war 99,
weil der ist ja schon 4 Jahre später ist der schon gestorben. Ja,
ja, ja, ja.
Ah ja, toll. Wahnsinn. Und Roy Scheider, was hat der da gemacht?
Der hat solche Masterclass gegeben. Also da haben Leute dann Monologe gebracht. Da habe ich mich tatsächlich überhaupt nicht rangetraut, weil ich dann mit dem Englischen dann, ich hatte da nichts vorbereitet gehabt, englische Monologe. Und dann waren dann schon eher die Leute, die dann, wo es auch ganz klar war, die wollen absolut in die Schauspielrichtung gehen. Und wir haben dann zugeschaut. Ne? Also der hat Masterclassen gegeben, hat man auch echt viel gelernt. Dann hat er so Question and Answer gemacht. Wir saßen da alle, als die waren ja alle um die, zwischen 16 und 22 waren wir alle. Was aber cool war, dass Anne Rankin damals ja schon wusste, die hatte mich ja engagiert für Chicago dann daraufhin im Theater des Westens. Also sie wusste schon, dass ich bei Chicago dabei sein werde und hat sich auch so ein bisschen meiner angenommen. Das war echt cool.
Ja, echt toll, toll. Ja.
Ist mittlerweile leider auch schon verstorben.
Ja, ist auch schon verstorben, ja, ja. Ja, liebe Nini, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Ich fand es sehr spannend.
Ja, ich auch.
Ist auch so eine eigene Welt. Das ist wirklich ganz toll. Ich liebe ja diese Welt. Also ich gebe selber, weil ich in Darmstadt lebe, nicht so viel ins Theater, aber es ist gemein. Es ist immer gemein, wie ich immer dieses Staatstheater hier so disse. Aber trotzdem, das ist ein bisschen verstaubt. Deswegen mache ich das extra. Vielleicht dann irgendwann. Aber die wissen sowieso hier in Darmstadt nicht, dass ich existiere. Deswegen ist es schlimm.
Vielleicht musst du dir da mal mehr herausschauen, welcher Regisseur was macht.
Ja. Das auch.
Ist meistens dann eine. Ja. Das ist meistens noch eher als das, was macht ein Theater, sondern eher was macht ein Regisseur.
Ja. Und gibt es sonst irgendwas dieses Jahr noch, wo du sagst, so da kann man dich sehen?
Also ich spiele jetzt bei Der Duft von Wirklichkeit, auch in dem Stella Theater in Wien. Das hat noch bis Ende 21. März ist Premiere und Ende April wird 6 Wochen gespielt. Und dann an der Komödie Dresden, Weiße Zeiten, das ist eben dieses neue Stück von diesem, das ist mittlerweile schon der 4. Teil, mit Angelika Mann, mit Heike Jonker, Franziska Becker und mir. Und wir spielen an der Komödie Dresden. Im Oktober hat das Premiere, Ende Oktober.
Okay. Ja. Okay, also wenn man dich sehen will,
da
sehr
kann
schön.
Man auf jeden Fall mal hinkommen. Genau.
Wir verlinken deine Webseite auch, da stehen auch alle Termine drauf, gell?
Genau. Und den Sommer habe ich jetzt bewusst freigenommen.
Ah,
ja, das erste Mal, dass ich mir den Sommer jetzt freigenommen habe.
Das erste Mal, dass du dir den Sommer...
Ja, das erste Mal, ja.
Okay.
Ich gesagt habe, da kommt kein Engagement rein, ja.
Okay, also ist das aber auch im Sommer, wird viel gespielt? Also
ja,
ist so wie
Sommerfestspiele ist sehr, sehr beliebt auch und ich bin auch gerne im Sommerfest, Sommerfestspiele, Bad Hersfeld oder was auch da, Thunersee und so, das ist schon auch immer ganz cool. Ja, das
sehr
ist echt
schön.
Ganz cool, aber wir haben ja gesagt, wir wollen mal den kompletten Sommer jetzt in Kärnten verbringen.
Ah ja, sehr
zusammen
schön.
Und mit der Familie,
ja. Ja, cool. Ja, ich hoffe, dass ich dann doch eines Tages bald eben deinen Namen in großer Leuchtschrift überall...
Ja, das hoffe ich auch.
Ja, sehe. Ja, ich absolut, warum nicht? Ich kann das, was spricht dagegen, ja. In dem Sinne, also ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib noch dran, aber ganz offiziell, dann noch hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn du, wenn der Name in Leuchtschrift, spätestens dann kommst du hoffentlich wieder in meine Sendung.
Genau, dann lade ich dich ein.
Auch das, ja, bitte, ja, also mach's gut, liebe Nini.
Ja, ich danke dir, ciao.
Ciao.